Lachsblau. Der Versicherungspodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lachsblau, dem Versicherungspodcast von Profino und Procontra. Mein Name ist Martin Morgenstern und ich bin Copywriter beim Alster Spree Verlag.
Und ich bin Martin Thaler, Redakteur für Procontra. Und wir sprechen mit unseren Gästen alle 14 Tage über Flurfunk, Entwicklung und Neuigkeiten aus der Branche.
Und Insights. Ich glaube, dieser Podcast wird noch ein Highscore sprengen an Details über unsere Gäste. Allerdings, bevor wir zu den beiden kommen, will ich unserer Zuhörerschaft ein Detail verraten, was bestimmt für Entsetzen sorgen wird. Denn Martin und ich, wir treffen uns privat.
Und ich habe dir gesagt, ich mache das nur, wenn das nicht öffentlich wird.
Die Nummer ist durch. Allerdings kann ich es sofort überleiten und ablenken vor allen Dingen. Denn während wir zwei kleine, unbedeutende Lichter im großen Alster Spree Verlag sind, warte mal, ich muss es weiterhin ablesen, haben wir zwei wichtigere Menschen der Versicherungsbranche vor uns, die ebenfalls eine Freundschaft pflegen. Ich werde gleich nochmal nachfragen, ob das wirklich stimmt. Allerdings muss ich da vorher erstmal vorstellen. Herzlich willkommen bei Lachsblau, Jan-Peter Dirks und Oliver Kontalla von der LKH.
Hallo ihr beiden.
Ja, wunderschönen guten Morgen, hallo.
Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
Stimmt das? Seid ihr nicht nur kollegial verbunden, sondern auch freundschaftlich?
Ja, das ergibt sich.
Blick.
Ja, diese Insider, wer ist dieser Insider?
Darf ich nicht verraten.
Klären wir nachher noch.
Das hat mir verboten zu sagen, wer es ist.
Sehr schön. Ja, ich glaube, das ergibt sich irgendwie zwangsläufig draus, wenn man so viel zusammenarbeitet. Und wir sind ja gerade bei der LKH hier und da haben wir beide das Vergnügen, ja, den Vertrieb ein bisschen neu aufsetzen zu dürfen. Und das ist natürlich eine relativ anstrengende Aufgabe und eine sehr zeitraubende, im positiven Sinne, dass man da sehr, sehr viel gestalten darf. Und ich glaube, da ergibt sich das zwangsläufig, dass irgendwann der Joe Fix mal aus dem Büro ins Restaurant verlegt wird, weil man dann irgendwie auch festgestellt hat, dass man dann auch mal wieder was zu essen braucht, wenn der Tag rum ist. Und daraus ergibt sich das dann, dass man irgendwie wirklich sehr nah zusammenarbeitet.
Jetzt habe ich auch völlig verschwiegen und muss mich dafür erstmal entschuldigen, denn wir sitzen ja nicht in unserem dunklen Kämmerlein, denn man kann es sehen hoffentlich. Wir sitzen bei der LKH im wunderschönen Lüneburg. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das muss auch erstmal sein. Und dann gleich die nächste Frage an dich. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Jan dein Vorgesetzter?
Jan ist mein Vorgesetzter.
Darfst du ihn kritisieren?
Das hoffe ich doch. Das passiert... Ich würde nicht sagen täglich, das wär zu viel gesagt, aber ich glaube, anders funktioniert das nicht. Also wir beide haben unsere Stärken, wir beide unsere Schwächen und ich glaube, dass wir uns im Alltag sehr, sehr gut ergänzen. Das wär schlimm, wenn Kritik nicht ernst und angenommen werden würde, was nicht der Fall ist.
Noch wird großmütig drüber hinweggesehen. Wir hatten es schon angesprochen, wir hatten tolle Insider für diesen Podcast, die uns wahnsinnig viele Informationen zu euch geliefert haben. Ich versuche sie mal in eine Frage zu packen und danach können wir gleich dann drüber sprechen. Also, wenn wir Oliver als süddeutschen ruhigen Jäger bezeichnen, trifft der auf ein norddeutsches schwimmendes Partymonster. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Freundschaften ergeben sich. Bei euch würde es dann aber passen mit Gegensätze ziehen sich an, oder?
Ich glaube, wir haben viele, viele Gemeinsamkeiten. Aber in der Tat ist es so, wenn man so viel, so intensiv, so lange zusammengearbeitet hat, dann auch einfach per Zeitfaktor im Zweifel seine Arbeitskollegen mehr sieht als die eigene Familie, dann mag man sich irgendwann oder man mag man sich nicht. Und wenn man sich nicht mag, dann geht man in aller Regel getrennte Wege. Das ist bei uns nicht der Fall gewesen und in der Tat kann man Jan-Peter, glaube ich, als Partymonster bezeichnen. Schwimmer habe ich dich nicht mehr erlebt, aber Partymonster durchaus.
Wir fragen jetzt investigativ nach, also natürlich zum Schluss das Partymonster, aber Schwimmen, warst du mal Leistungsschwimmer oder?
Ja, ich war immer ganz erstaunt, als ich per Post immer die Ehrenurkunde der DLRG bekam, per Post, für 25 Jahre Mitgliedschaft. Und in der Tat bin ich früher von Kindesbeinen an, also das Nordlicht ist ja das Erste, was quasi im Satz steckt. Das stimmt, ich bin in Kiel geboren und durch die Wassernähe waren meine Hobbys immer mit Wasser verbunden. Das heißt, ich segel seit meiner Kindheit und schwimme. Leider beides viel zu wenig mittlerweile, aber insofern, daher kommt die Nähe zum Wasser und in der Tat über 25 Jahre Leistungsschwimmen. Ich weiß, man sieht das heute nicht mehr, aber das ist ja nicht Bestandteil der Frage gewesen. Aber in der Tat, genau. Und das dritte Wort werden wir wahrscheinlich gleich auch noch einzeln selektieren und
auf jeden Fall
diskutieren.
Aber dafür würde ich dann lieber fast Olli fragen. Partymonster. Erklär das mal.
Kommt das von ihm?
Du, Insights, die dürfen wir jetzt nicht verraten.
Ich frage mich gerade, ob was du über mich gesagt hast. Ich dachte, das ist so eine einseitige Sache mit dem Briefing. Ich glaube, Jan ist einfach jemand, der unfassbar viel Spaß an seinem Beruf hat. Und es ist ja auch ein unfassbar schöner Beruf. Und zu diesen schönen Vertriebsnebenthemen, neben Druck, Umsatzverantwortung, die es da gibt, gehört eben auch viele, viele schöne Veranstaltungen dazu. Und ich glaube, das genießt Jan schon sehr, was auch total, total okay ist. Und wenn man Jan so ab 12 Uhr irgendwo sucht, wird man an der Tanzfläche, finde ich.
12 Uhr mittags.
Ja, natürlich. Okay, natürlich.
Gibt es denn irgendwelche Aktivitäten, wo ihr zwei dann zusammenkommt? Jagd vom Segelboot aus oder auf der Tanzfläche?
bringt uns nicht auf komische Gedanken. Nee, also ich glaube, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick sich so ein bisschen so anhört, als wenn das irgendwie zwei komplett unterschiedliche Charaktere sind, so haben wir doch aber auch relativ viel gemeinsam, weil das ist eben diese Liebe zu den Menschen, die uns, glaube ich, auch beide in diese Branche gebracht hat und weshalb uns das unfassbar viel Spaß macht, einfach uns mit Leuten zu umgeben. Und Vertrieb ist ja jetzt nicht einfach nur irgendwelche PowerPoint-Schlachten machen oder irgendwelche Produktschulungen halten und so weiter, sondern ist ja am Ende ein People's Business und da sind wir, glaube ich, beide welche, die diese Dimension ja sehr, sehr viel auch einsetzen, dass wir sehr gerne Veranstaltungen machen, ausrichten, sehr gerne auch Gast da sind, um halt einfach denn die menschliche Ebene auch zusammenzubringen. So, weil das ist dann, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor für mich jedenfalls für das Thema Vertrieb. Und insofern verbringen wir da durchaus auch sehr viel Zeit gemeinsam bei solchen Veranstaltungen. Sei es, wenn man bei Geschäftspartnern, bei Vermittlern, bei Maklern, bei Pools, bei Vertrieben eingeladen ist, sich präsentieren zu dürfen. Und insofern bin ich da meistens nicht alleine. Und der Olli ist meistens dabei. Auch wenn seine Beschreibung etwas anders anmuten lässt. Aber das werden wir ja gleich auch noch erfahren.
Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen dieses Prädikat Jäger würde mich wahnsinnig interessieren. Also ist auch gestern eine große Diskussion in einer Lüneburger Brauerei, die hieß, müssen ein bisschen Werbung machen.
Melzener Brauhaus?
Melzers Brauhaus.
Das ist super. Also wer in Lüneburg ist, bitte dorthin marschieren. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Jäger, er find's nicht gut, ich find's gut. Wie findest du's?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Also es ist wirklich eine philosophische Frage. Ich habe auch noch keine abschließende Meinung dazu gefunden. Ich komme vom Bauernhof, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, habe irgendwie immer versucht, dem Bauernhof zu entweichen. Mich jetzt stark immer Richtung Großstadt gezogen und so jetzt, das Alter tritt auch bei mir so ein bisschen ein.
Es ist
noch verkraftbar, aber es kommt langsam. Nein, es findet schon irgendwann ein Sinneswandel statt und was bei mir ausschlaggebend war, ich bin irgendwann mal beim Spazierengehen an einem Baum vorbeigelaufen und habe mich gefragt, was das für ein Baum? Und ich konnte es nicht mehr beantworten. Also ich bin Landkind, ne? Das ist ein Baum. So. Und gesagt, Mensch, ich muss mich irgendwie neben diesen Bürotätigkeiten, neben der Vertriebsgeschichte, neben dem Beruflichen auch irgendwie im Privaten noch mal ein bisschen weiterbilden und habe in der Jagd wirklich meine Liebe gefunden. Da geht's gar nicht so sehr um das Beutemachen, was immer alle glauben, sondern meine schönsten Momente sind wirklich mit Vesperbox am Wochenende draußen zu sitzen und einfach nur die Sonnenuntergänge zu genießen. Das ist schön, das beruhigt unfassbar.
Ich habe auch gelesen in diesen verschiedenen WhatsApp und Mails, die ich bekommen habe, dass du auch nur selbst erlegtes Fleisch essen würdest. Stimmt das?
Ja. Also ich koche total gerne und auch da, wenn man stark kocht, intensiv kocht, dann kommt man an diesem Thema Fleischkonsum schwer vorbei. Und ja, wenn man das mal ein bisschen intensiviert und auch moralisch hinterfragt, dann können wir jetzt wirklich viele, viele Stunden drüber diskutieren. Ich habe mich für den Weg entschieden, in der Tat die Wertschöpfungskette einmal komplett durchgehen zu wollen. Und wenn zu mir irgendwann mal jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, du machst deine eigene Bratwurst selbst, hätte ich gesagt, niemals. Mittlerweile ist das so und sie ist wirklich verdammt gut.
Kannst du das bestätigen? Hat er dich schon eingeladen?
Ja, das stimmt, in der Tat. Also da musste irgendwann, glaube ich, so eine große Kühlbox im Keller mal gekauft werden, weil an so einem Reh natürlich auch entsprechend was dran ist. Und wie Olli das gerade sagt, die Philosophie ist dann halt auch alles entsprechend zu verwerten, auch als Anerkennung und Wertschätzung dem Tier gegenüber. Und ich wurde schon mal eingeladen auf selbstgemachte Burger und selbstgemachte Wildbratwurst und es ist wirklich ausgezeichnet.
Ich weiß, du wirst langsam nervös, du willst auch mit deinen Fragen drankommen, deswegen...
Ich hole mir noch einen Kaffee und ihr macht ja erstmal.
Komme ich mal zur letzten vermeintlich privaten Frage. Ich habe erfahren, dass ihr Spitznamen hier habt und lustigerweise auch die auch zu uns sofort rüber geschwappt sind. Olli macht sofort schon den Kopf nach unten. Wisst ihr um diese? Und wenn ja, wisst ihr sogar, wie sie lauten?
Ich traue mich nicht. Du musst dir vorlegen, ich traue mich nicht.
Ich bin jetzt wirklich ratlos, bin ich ehrlich. Nee.
JPD ergibt sich dann irgendwie okay. Das relativ schnell. Bei uns wurde dann irgendwann Jeopardy draus. Oder? Fand ich ganz cool.
Das nehme ich mal als Lob.
Und verbunden natürlich auch wieder mit den Initialen OC. Und ich habe es natürlich sofort mit der Serie von damals verbunden, was ich auch als Dope finde.
Das ist der angenehme Spitzname. Es gibt noch weniger angenehme, den werde ich heute nicht verraten. Ich bin kurz nervös geworden.
Quelle. Ach, okay, verdammt. Den wichtigen Faktor habe ich vergessen.
Man muss ja nicht alles verraten.
Das stimmt. Ich bin jetzt wirklich, also nach OC und Jeopardy gespannt auf deine Überleitung zu deiner Frage zu Assicurata.
Ja, das ich nehme einfach alles verraten. Das tut ihr vielleicht nicht bei den beim Thema Spitznamen, aber ich hoffe zur LKH. Denn wir sind ja heute hier bei euch und ihr seid ja ein Krankenversicherer und auch in der PKV ist ja einiges los derzeit. Wenn ich mir jetzt mal vor einem Monat kam der Marktausblick von Assicurata raus und die haben das Jahr 2024 als Gemischtes beschrieben. Auf der einen Seite große Vertriebserfolge, auch in der Vollversicherung mal wieder. Auf der anderen Seite natürlich explodierende Leistungsausgaben. Vielleicht könnt ihr uns mal mitnehmen, wie war denn das Jahr für euch?
Ja, genau. Ich kann gerne mal anfangen. Olli kann gerne ergänzen, wenn er mag. Also die LKH ist auch einer der Gründe, warum wir heute zusammensitzen, ganz, ganz stark in der Transformation. Das heißt, wir sind ja gerade dabei, das Unternehmen neu auszurichten, neue Produkte zu bauen, eine neue IT einzuführen, den Vertrieb neu zu organisieren und einfach auch ein Stück weit zurück in den Markt zu gehen, weil es ja die letzten 10, 15 Jahre sehr, sehr ruhig und still um die LKH geworden ist. So, und das wollen wir jetzt ändern durch solche tollen Formate, in denen wir gerade sitzen. Und wenn wir jetzt auf das Jahr 2024 gucken, sind wir sehr, sehr stolz, sehr, sehr glücklich und gleichzeitig aber auch mit sehr viel Demut heute hier und freuen uns über ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Die LKH hatte sehr, sehr viele Jahre mit Bestandsabrieb zu kämpfen, mit einem Bestand, der jedes Jahr rechnerisch ein Jahr älter wird. Und da ist aktuell eine der Hauptzielsetzungen halt einfach wirklich Neugeschäft zu schreiben, neue Kunden für dieses Unternehmen zu gewinnen mit den neuen Produkten, die wir gebaut haben. Und das ist uns letztes Jahr schon sehr, sehr gut gelungen. Und insofern nach deutlich über einem Jahrzehnt des Bestandsabriebes haben wir es letztes Jahr geschafft, dass sich der Gesamtbestand das erste Mal wieder in eine positive Richtung entwickelt hat. Und das macht uns sehr, sehr stolz. Und gleichzeitig auch sind wir sehr, sehr dankbar für ganz, ganz viele Makler, Vertriebe, Pools, Geschäftspartner von uns, die uns so schnell ihr Vertrauen geschenkt haben und gesagt haben, jawohl, jetzt kann man wieder mit der LKH richtig gut zusammenarbeiten. Und das haben wir, glaube ich, bewiesen letztes Jahr, dass das sehr gut geht. Und der Treiber ist noch die Zusatzversicherung. Da haben wir sehr, sehr schnell neue Produkte bauen können, auch durch die neue Technik, die wir haben. Und da sind wir wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen im letzten Jahr. Und dieses Jahr soll dann eben auch noch die betriebliche Krankenversicherung und die Vollversicherung dazukommen, wo auch komplett neue Produkte mittlerweile da sind und diesen Wachstumskurs jetzt auch in diesen Segmenten dann einleiten. Und insofern sind wir, was das Thema betrifft, sehr, sehr happy. Und ja, das Thema Leistungsausgaben, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich ein Thema, was die ganze Branche bewegt. Als ich heute Morgen hierher gekommen bin, habe ich noch ein bisschen Nachrichten gehört, Finanznachrichten. Und jetzt gibt es schon wieder GKV-Chefs, die vor dem Kollaps waren und so weiter. Also insofern, das wird diese Branche, sowohl die PKV als auch die GKV, nicht in Ruhe lassen, weil auch in der Gesundheitswirtschaft gibt es den demografischen Wandel, gibt es die Inflation und viele andere Themen. Und insofern muss man das auch immer gleichzeitig im Auge behalten.
Darf ich kurz dazwischen grätschen?
Wenn du unbedingt musst.
Dankeschön. Das hört sich für mich nämlich so an, da kommen zwei Jungs von großen Versicherern und holen einen Versicherer aus dem Dornröschenschlaf und innerhalb von einem Jahr wird alles wieder gut. Reicht es? Also
nee, mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, das, was Jan gerade gesagt hat mit Dankbarkeit und Demut, das trifft schon sehr, sehr, sehr gut. Wir haben nächstes Jahr 100-Jähriges. Das ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Nächstes Jahr 100 Jahre. Wir sind jetzt seit noch nicht mal 24 Monaten hier und ich glaube, das wäre einfach auch anmaßend. Von daher ist Demut schon genau das Richtige. Ich glaube schon, dass wir sehr, sehr starke Vertriebsimpulse mit reingebracht haben. Auf der anderen Seite durften wir auch auf einer wirklich ganz, ganz wunderbaren Basis aufbauen. Und gerade wenn wir in unsere Kennzahlen reinschauen, wenn wir unsere Eigenkapitalquoten reingucken, wenn wir uns in ihre FB-Quoten reingucken, die für so eine Krankenversicherung ja wirklich elementar sind, die sind halt da, weil 100 Jahre davor sauber gewirtschaftet wurde. Und von daher, ich wiederhole mich zwar, aber Demut ist schon der richtige Ausdruck dafür.
Ja, und was Oliver gerade ja richtig sagt, ne? Also das sind nie einzelne Menschen, die diesen Erfolg ausmachen, sondern am Ende ist ja Vertrieb am Ende auch nur das nach draußen bringen und nach draußen kommunizieren und zeigen, was ein Unternehmen in Summe imstande ist zu leisten, über Produkte, über IT, über Prozesse, über Service, und diese Kette kann man unfassbar weiterspinnen. Und insofern ist es nie eine Person oder zwei Personen oder eine kleine Gruppe, sondern am Ende sind das hier über 500 engagierte Kolleginnen und Kollegen, die hier in diesem Gebäude plus an vielen Standorten deutschlandweit jeden Tag dafür aufstehen und antreten, eben guten Service zu bieten, glückliche Kunden zu haben, wie gesagt, jetzt auch neue Produkte zu bauen, die Technik zu modernisieren und so weiter. Und insofern gilt der Dank und die Anerkennung für das, was wir jetzt an Geschäftsbericht gerade veröffentlicht haben, natürlich allen Kolleginnen und Kollegen, die da jeden Tag dran mitarbeiten. Und der Vertrieb ist am Ende nur das Sprachrohr nach draußen und das Sprachrohr nach drin. Und insofern darf man das auch immer nicht außer Acht lassen.
Mein Gott, war das schön. Also, ich wollte jetzt gerade einfach weiter zuhören.
Blicken wir doch mal zu Beginn auf die Vollversicherung. So, seit jahrelanger Stagnation, im letzten Jahr tatsächlich marktweit endlich wieder ein Plus. Glaubt ihr, das war eine Einjahresfliege oder wird sich dieser Trend fortsetzen? Also Trend ist jetzt ein großes Wort, aber...
Also ich bin der festen Überzeugung, dass der Trend sich weiter fortsetzen wird und dass das keine Eintagsfliege war. Ich glaube, wir haben wirklich einen großen Mehrgewinn aus dieser ganzen Corona-Krise und alles, was dort passiert ist, mitgezogen, nämlich, dass die deutsche Bevölkerung in der Breite sich viel, viel mehr um das Thema Gesundheit kümmert und an diesem negativ behafteten Beispiel gesehen hat, wie schnell Gesundheit auch vergänglich sein kann. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch, bei mir war es damals so, das weiß ich noch, das war sehr emotional, weil mein Vater musste damals ins Krankenhaus und ich durfte ihn nicht besuchen. So, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, da hat man mal gesehen, was auch passieren kann, wenn es Menschen schlecht geht. Seitdem ist, glaube ich, durch Deutschland wirklich ein kleiner Ruck gegangen im positiven Sinne, dass man gesagt hat, Mensch, Gesundheit ist ein wichtiges Thema, was im Umkehrschluss dafür gesorgt hat, dass eben Menschen auch gesagt haben, okay, ich muss mich mehr um meine Gesundheit kümmern. Mehr Sport machen, bessere Ernährung. Das klappt bei dem einen ein bisschen nachhaltiger als bei dem anderen. Aber in Summe ist da eine andere Denkweise da. Und das ist, glaube ich, ein Rieseneffekt. Und der zweite Rieseneffekt ist, dass wir jetzt natürlich die meisten Kunden aus der gesetzlichen Krankenversicherung gewinnen. Und wenn man da mittlerweile sieht, wie die Grenzen sich entwickelt haben, wie teuer mittlerweile eine gesetzliche Krankenversicherung ist für Spitzenverdiener, dann sieht man, dass das auch mittlerweile sehr, sehr viel Geld ist, was da zu bezahlen ist. Und wenn man dann noch regelmäßig als gesetzlich Versicherter merkt, dass man kaum Arzttermine kriegt, dass man teilweise ja tagelang am Telefon sitzt, bis man irgendwo einen Facharzttermin kriegt, dann macht das was mit den Menschen. Und ich glaube, das ist dann nur das logische Ergebnis, dass die Leute sagen, Mensch, da gibt's auch noch eine andere Form, ja, da gibt's andere Services und so weiter und deswegen auch viel offener sind für dieses andere System. Und das, glaube ich, wird weiter anhalten.
Was waren denn im letzten Jahr eure Top-Seller? Und würdet ihr sagen, dass sich oder wo glaubt ihr, ist das Potenzial noch am größten in der Zukunft?
Ich glaube, das Potenzial ist gigantisch. Vielleicht mal mit der ersten Frage beginnend. Topseller ist relativ einfach zu beantworten. Wir haben letztes Jahr ein sehr, sehr starkes Zahnzusatzprodukt in den Markt gebracht. Und das ist mit Sicherheit einer unserer größten Topseller. Ist extrem gut angelaufen, das Produkt. Insgesamt die Zusatzversicherung, auch ein neues Stationärprodukt an die Rampe gestellt, ist wirklich extrem gut angelaufen. Die großen Wachstumschancen jetzt für uns als Unternehmen ist mit Sicherheit auch die betriebliche Krankenversicherung. Wir haben das Geschäft für dieses Jahr erst neu gegründet. Da ist der ein oder andere Versicherer uns in den letzten Jahren auch ein bisschen voraus gewesen. Das Geschäft bei uns ist neu gegründet. Wir haben natürlich jetzt auch erstmal vertrieblich ganz viel zu investieren, Netzwerke mit Unternehmer aufzubauen, Netzwerke auch mit Maklerspezialisten für die betriebliche Krankenversicherung aufzubauen. Darin sehen wir schon ein sehr, sehr großes Wachstumsfeld, weil wir eben bei Null starten, positiv gesprochen. Und zu guter Letzt, ich habe vorher schon gesagt, wir sind Versicherungsmann auf Gegenseitigkeit. Das ist also unser Kerngeschäft, sind die Mitglieder. Unsere Kerngeschäfte ist die Krankenvollversicherung. Auch letztes Jahr ein neues Produkt rausgebracht, ein absolutes Premium-Produkt rausgebracht. Und das sind mit Sicherheit die großen, großen Wachstumsfelder für die nächsten Jahre und zahlen natürlich auch genau das ein, was Jan gerade gesagt hat, Stichwort Gesundheitstrend. Und Bottomline, Gesundheit ist, wenn man es also wirklich auf den letzten Kernpunkt zurückführt, so das Elementarste, was es im Leben gibt.
Jetzt haben wir ja ganz doll auf die LKH geschaut, aber gerade in dem Becken Krankenversicherung gibt es ja auch noch ganz, ganz, ganz große Player. Im Vergleich seid ihr eher kleiner. Wie behauptet ihr euch trotzdem in diesem Becken?
Ja, wir haben, also unsere Kurzfassung ist eigentlich immer, wir haben die Gnade der späten Geburt. Ich glaube, wenn man heute mit Kolleginnen und Kollegen von großen Versicherern spricht, was wir natürlich auch regelmäßig tun im Rahmen von Veranstaltungen, von gemeinsamen Veranstaltungen für Makler und Co., dann sieht man auch, Größe ist nicht immer eine Stärke. So, weil Größe bringt auch Komplexität mit sich. Größe bringt mit sich, dass man über Jahre oder Jahrzehnte halt mit dieser Größe auch lernen musste, umzugehen. Die Systeme mussten damit umgehen und Co. Und was wir jetzt halt als LKH, als Gesamtorganisation geschafft haben, ist, dass wir jetzt halt in kürzester Zeit eigentlich ein Unternehmen einmal komplett neu aufsetzen. Und das sind über die Themen, die ich vorhin gesagt habe, eine komplett neue IT-Technik führen wir gerade ein. Mit allen Kernsystemen, Bestandsführungssystemen, allen Umsystemen. Es ist am Ende aber ein IT-System und nicht 17 verschiedene Systeme, die über Satelliten und Schnittstellen irgendwie miteinander kommunizieren müssen und wo irgendwann ein Programmierer dafür sorgt, dass irgendwie noch ein Brief rausgeht oder eine Mail rausgeht. Und das ist zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo halt unsere Stärke liegt, dadurch, dass wir jetzt halt in diesem Dornröschenschlaf waren und da gerade ganz stark aufgewacht sind und solche Sachen neu machen können. Und das sorgt eben dafür, dass wir heutzutage bei sehr, sehr namhaften Vertrieben gelistet sind, die uns halt spiegeln, dass wir die modernste Bipro-Schnittstelle Deutschlands haben. Und das zeigt dann eben, dass das Thema Technik und moderne Instrumente, sowohl auf der IT-Seite, aber auch im Vertrieb, halt sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist die Gnade der späten Geburt. Und auf der anderen Seite die LKH aber natürlich auch von früher ein Leumund hat, der astrein ist, ja, weil man war immer schon der solide, kalkulierende Krankenversicherer, früher einer von den Großen, dann eben etwas eingeschlafen. Und diese Geschichten miteinander gepaart kommen sehr, sehr gut an und geben vor allen Dingen den Menschen da draußen, sprich den Vermittlern, einfach das Vertrauen, dass hier jetzt nicht eine Eintagsfliege, um das Wort von eben nochmal zu nehmen, ja. Also das ist jetzt keine Eintagsfliege, dass die LKH jetzt hier irgendwie nochmal denkt, wir machen jetzt nochmal hier ein, zwei Jahre irgendwie ein bisschen Bambule, sondern das ist ein nachhaltiger Weg, weil die LKH hat sich halt vor 2,5 Jahren der Entscheidung gestellt, was macht man, ne? Also ist man glücklich mit dem, was man hat, was man aufgebaut hat, verwaltet man das weiter oder will man zurück in diesen Markt und in dieses Geschäftsfeld? Und da hat man die sehr richtige Entscheidung getroffen, dieses Unternehmen einmal wirklich nach vorne zu bringen, diese ganzen neuen Dinge einzuführen, sehr, sehr viel Geld dafür auch in die Hand zu nehmen. Und das ist eigentlich die beste Bestätigung, dass wir glauben, dass dieser Markt halt in den nächsten Jahren sehr, sehr florieren wird und weshalb wir da auch dran partizipieren werden.
Man merkt das auch im Tagesgeschäft, ne? Also diese Transformation wird wirklich ernst genommen. Und das ist...
Wie meinst du das?
es ist keine PowerPoint-Transformation, wo man irgendwie sagt, wir wollen jetzt und in der Realität hat man, ne, ihr grinst schon, dann die Abweichung.
Alter Wein in neuen Schläuchen.
Ja, es ist wirklich ernst, im Sinne von das gesamte Unternehmen möchte das. Wir sind wirklich stark bereit, auch in Investitionen zu gehen. Und es ist genauso, wie Jan gesagt hat, das Unternehmen, wir alle haben jetzt die Chance, einmal rechts auszuscheren, an allen rechts vorbeizufahren und links wieder einzuscheren. Und das ist in Kombination mit der Historie des Unternehmens ist das wirklich was Besonderes.
Vielleicht könnt ihr mich da ja mal mitnehmen. Also ihr wollt jetzt angreifen und jetzt klaue ich mir ein Wort von dir, die LKH wieder aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Ich bin gerade in meinem Kopf, meine ganzen Nebenjobs, die ich im Laufe meines sehr langen Lebens bislang gemacht habe, getätigt habe. Ich habe nie Vertrieb gemacht. Ich glaube, das könnte ich auch überhaupt nicht.
Stimmt.
Also, danke.
Das arbeitet ihr denn privat wieder auf.
Ja, okay, genau. Das wird ein langer Abend. Was braucht man denn im Vertrieb, um Erfolg zu haben? Ist es dann wirklich, muss man seine Vertriebspartner, seine Mitarbeiter motivieren? Braucht man eine gute Strategie? Braucht man einfach ein Top-Produkt? Also wie schafft man es denn überhaupt, im Vertrieb Erfolge zu tätigen?
Magst du? Ja, ich hoffe, wir finden beide eine richtige Antwort auf diese Frage. Ansonsten
ist es so viel harmonischer. Also
Nein, wir reißen uns zusammen. Nein. Also ich glaube, die Antwort, da könnte man jetzt Büchereien drüber schreiben, weil es am Ende, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren sind. Aber was so meine Philosophie ist, wann ich glaube, wann Vertrieb erfolgreich ist, ist die Tatsache, dass da draußen sind ganz, ganz viele Menschen, die sich zum Auftrag gemacht haben, Privatkunden, Firmenkunden, Institutionen halt in finanziellen Angelegenheiten zu beraten. So, ja, da sind die Krankenversicherung, die Berufsunfähigkeit, Haftpflichtversicherung, Sachversicherung und so weiter. So, und diese Menschen wollen da draußen den Job machen. Und meine Quintessenz ist, oder meine Vertriebsstrategie ist, wenn diese Menschen einen bestmöglichen Support bekommen, ihren Job beim Kunden gut zu machen, dann machst du als Produktgeber auch einen guten Job im Vertrieb. Und das ist am Ende, das muss ein gutes Produkt sein, was man verkaufen kann. Klar, die Services müssen irgendwie stimmen. Wenn ich eine Rückfrage habe als Vermittler oder als Kunde, dann muss da irgendjemand ans Telefon gehen und im besten Fall auch direkt eine Antwort haben oder einem schnell eine Antwort besorgen. Ich glaube, auf solche Details brauchen wir jetzt nicht eingehen, aber in Summe geht es halt darum, ich glaube ganz fest daran, einige Produktgeber sind erfolgreicher als andere, weil sie es halt schaffen, die Leute da draußen besser zu unterstützen, dass sie ihren Job gut machen können. Qualitativ beraten, Kunden akquirieren und davon zu überzeugen, dass sie eine Notwendigkeit haben, einen Bedarf, eine Absicherungslücke und dabei zu helfen und die richtigen Antworten parat zu haben über die Produkte, über Services, über Anspracheansätze, dann wird Vertrieb sehr, sehr gut funktionieren als Versicherer gesprochen.
Olli, jetzt der Widerspruch.
Nee, überhaupt kein Widerspruch.
Mist.
Ergänzung. Ich würde total gerne mit so diesem einen Vertriebsbild aufräumen, ne? Weil ich glaube, das gibt's auch einfach nicht mehr. Ganz viele Menschen sagen irgendwie, sie sind kein Vertriebler, sie könnten Vertrieb nie machen. Ich würde von mir behaupten, ich bin auch ein total untypischer Vertriebler. Weil wenn man die Menschen so fragen würde, welche Eigenschaften haben so Vertriebler, ne, extrovertiert und laut und so weiter, da kann man bei mir überall Kreuze machen im Sinne von, bin ich nicht. Also, glaube ich, ein sehr untypischer Vertriebler. Ich glaube, ich nenne es immer liebevoll, diesen Bratwurstvertrieb, ne, den gibt's halt auch so nicht mehr. Also vielleicht schon noch, ne? Also man war da draußen mit den Kunden unterwegs, mit den Vertriebspartnern, hat da irgendwie Bierchen getrunken und Bratwurst getrunken und dann kam parallel dann der Abschluss dazu. Und der Abschluss wurde dann nochmal gekrönt von Bierchen und Bratwurst. So funktioniert das heute nicht mehr. Nicht in allen Bereichen, aber im Großen nicht mehr. Und im Zweifel ist ein ITler viel mehr Vertriebler, als er eigentlich glaubt. Weil, so wie Jan gerade gesagt hat, eine funktionierende Bipro-Schnittstelle viel mehr vertriebsrelevant ist, als irgendwie eine Bratwurst vielleicht jemals war. Oder ein gutes Produkt viel mehr vertriebsrelevant ist. Eine gute Abrechnungslogik, eine gute Vertriebsverwaltungslogik, ein guter Service viel mehr vertriebsrelevant ist und viel mehr schlagende Argumente mit sich bietet, als was die Bratwurst vor 20 Jahren gemacht hat.
Ich glaube, unsere nächste Frage, ich wollte nur noch ein intimes Detail wieder von Jan zum Besten geben, dass du dein erstes Geld als Schuhverkäufer verdient hast. Allerdings, die Frage hat gerade Olli schon...
Schuhverkäufer?
Oh, jetzt geht's los, okay.
Oh, jetzt.
Das stimmt, ja.
Das ist krass.
Ja, ich bin sehr bodenständig aufgewachsen und meine Eltern haben damals gesagt, wenn du dein Auto tanken willst und in die Disco gehen willst und da ein Bier trinken willst und eine Bratwurst davor essen willst, musst du dir das Geld dafür selber verdienen. Und deswegen war mein erster Job, für den ich Geld bekommen habe, in der Oberstufe, 11., 12., 13. Klasse, da habe ich Schuhe verkauft.
Das ist cool.
Voll. Mit guten Produkten und guten Services.
Ja. Und ich glaube, da hat meine damalige Chefin schon erkannt, aus dem wird man Vertriebler. Weil ich so
Schuhe verkauft.
Naja, weil dieses Einwand vorweg behandeln und so, das konnte ich schon ganz gut. Deswegen musste ich in die Kinderabteilung, wo natürlich die gestressten Eltern mit ihren kleinen Kindern Schuhe kaufen. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwierig das ist, mit seinen Kindern Schuhe zu kaufen. Und da hat sie immer gesagt, da der Jan, der kann das. Der kann das, der kann da mit den Emotionen umgehen, und der schafft das trotzdem da, Schuhe zu verkaufen. Und da hat man mir immer Statistiken gezeigt, dass ich es geschafft habe, pro Kind gefühlt mehr Schuhe zu verkaufen als andere. Und auf einmal war ich der Vertriebler. Ja, wahre Geschichte.
Was war dein erster Job?
Mein erster Job war in so einer Metallverarbeitungsfabrik.
Wow.
Nicht ganz so spektakulär. Ich wollte immer einen Roller fahren. Und genau so, ne? Einfache Verhältnisse. Ich bin eher auf dem Bauernhof groß geworden und ich wollte immer einen Roller haben. Da musste ich mir selber ansparen. Und das war ein gräuslicher Job, weil da kamen diese großen Stahlträger und damit die nicht rosten, war so richtig dickes, schmieriges Fett außenrum. Und mein Job war, das Fett wegzuwischen, damit die Stahlträger verarbeitet werden konnten.
Und schwupps, ist Schuhe verkaufen ein toller Job. Wer hätte das noch vor einer Minute gedacht?
Ihr seid ja beide, und vielleicht können wir jetzt gleich mit dem nächsten Vorurteil aufräumen. Ihr seid ja beide vergleichsweise jung, also das ist jetzt nicht das Vorurteil. Aber in der Versicherungsbranche sind ja auch noch viele ältere Kollegen. Und wenn ihr jetzt mit frischen Ideen reinkommt, auf wie viel Widerstand trefft ihr denn da? Und wie schafft ihr es dann trotzdem, vielleicht die Kollegen mitzunehmen?
Also ich glaube, vom Grundsatz, das ist das, was Olli eben auch gesagt hat, vom Grundsatz her hat Vertrieb sich ja eigentlich nicht geändert. Er wird vielleicht ein bisschen anders gemacht, es sind andere Kommunikationsinstrumente, es sind andere Instrumente, die man mittlerweile hat, die um Wissen zu vermitteln, sowas wie ein Online-Campus und Schulungsplattform oder so, das gab es früher alles nicht. Ne? Früher mussten alle noch irgendwo in den Tagungsraum und sich das da 2 Stunden anhören. Heute kann man bei euch, bei anderen Anbietern, sich Webinare angucken, zeitunabhängig, wann man Zeit hat und solche Sachen, die spielen natürlich uns in die Karten heutzutage und die kann man auch nutzen, wir nutzen sie jetzt auch und das ist, glaube ich, auch wieder die Gnade der späten Geburt, da ist jetzt nichts, was man man kann das einfach neu machen, aber im Kern ist Vertrieb immer ja schon das Gleiche gewesen, also irgendjemand, und das ist branchenunabhängig, ja, irgendjemand hat einen Bedarf oder ein Problem, dann ist da jemand, der weiß, da ist eine Lösung. Und am Ende wird deswegen was verkauft. So, das ist Vertrieb. Das ist eine ganz einfache Kette. Das war sie immer schon. Also ist sie am Bratwurststand, da hat jemand Hunger. Der Bratwurstverkäufer hat die Lösung und am Ende wird eine Bratwurst verkauft. Und vor dem Hintergrund ist Vertrieb eigentlich im Kern immer identisch, auch Produkt- und branchenunabhängig. Und das ist ja dann genau das, wo man am Ende dann immer wieder sagen kann, das Produkt muss passen, ne? Die Bratwurst muss schmecken, der Service muss irgendwie stimmen und der Mensch muss irgendwie charmant sein und so weiter. Und wenn man diese Dimensionen eben zusammenbringt, die haben sich nie geändert, sondern nur das Drumherum, das Wie transportiert man Botschaften, wie kommuniziert man, was hat man heutzutage für Instrumente, um Leuten ihre Einwände zu nehmen oder ihre Vorurteile zu nehmen und so weiter. Ne? Da ist man natürlich heute dank Digitalisierung und Co. deutlich stärker aufgestellt als früher mit Bleistift, weißem Blatt Papier und irgendwelchen gedruckten Unterlagen.
Und die Branche hat sich geändert, ne? Also jetzt 10 Jahre zurückgedacht, mit 25 hast du natürlich schon auch irgendwie nochmal viel mehr Kraft gebraucht per Alter, ne? Und die Argumente mussten irgendwie gefühlt zweifach, dreifach, vierfach schlagend sein. Aber wenn man sich davon nicht hat irritieren lassen, und das hat sich mittlerweile auch total geändert. Also, das Alter ist ja nicht ausschlaggebend für für die Qualität deiner Argumente oder für die Denkstruktur, ganz im Gegenteil sogar. Und das merkt man ja auch, die Branche verjüngt sich total und das ist aus meiner Sicht ein total schöner Trend.
Ja, die Branche verändert sich, das ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Also hat sich verändert, aber sie verändert sich ja auch weiterhin. Und sie steht ja vor sehr vielen Herausforderungen. Ich zähle mal auf Regulierung, Digitalisierung, Inflation hatten wir schon, Fachkräftemangel, demografischer Wandel, verändertes Kundenverhalten und ein Gesundheitssystem, was arg in Bedrängnis gerät oder an seine Grenzen gerät. Wo glaubt ihr denn, ist die größte Herausforderung, auch für euch jetzt hier als LKH, und wie stellt ihr euch der?
Also ich glaube, die größte Herausforderung, einfach gesprochen, ist, dass man genau diese Sachen alle berücksichtigen muss und abhandeln muss. Und das deswegen auf uns, wie aber auch auf jedes andere Unternehmen, halt unfassbar viele Anforderungen einprasseln, die man früher nicht hatte, die man früher nicht brauchte. Und das sorgt halt dafür, dass man viel, viel mehr Menschen braucht, um gewisse Themen abzuarbeiten, nämlich beispielsweise das Thema Regulation, was du angesprochen hast und so weiter. Ich glaube, es haben noch nie so viele Juristen für Versicherer gearbeitet wie heute. Und das geht immer weiter. Jetzt gibt es DORA und andere Themen, die auch noch gemacht werden müssen. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man diese Gesamtkomplexität weiterhin beherrscht und das Ganze aber so gut und effizient, dass man trotzdem noch auskömmlich wirtschaften kann, dass man trotzdem noch gute Produkte hat, die für die Kunden funktionieren. Und das wird sozusagen die größte Herausforderung und Chance. Und aus meiner Perspektive ist die LKH da wirklich, wirklich gut aufgestellt, weil man eben wirklich jetzt 99 Jahre solide gewirtschaftet hat, eine riesen Kapitalbasis hat, immer schon solche Dinge antizipiert hat und gesagt hat, da muss man rein. Ein paar Sachen hat man vielleicht auch ein bisschen verschlafen oder ein bisschen später gemerkt als Kolleginnen und Kollegen bei anderen Versicherern. Aber in Summe auf dieser soliden Basis aufzubauen und deswegen auch ein Stück weit entspannt sein zu können bei diesen Anforderungen, die von außen kommen, ist, glaube ich, eine große Stärke der LKH. Was, glaube ich, auch viele vor ein paar Jahren noch anders gesehen hätten, ist, es ist aus meiner Perspektive eine unfassbare Stärke, ein Monoliner zu sein. Also sprich, nur eine Sparte anzubieten. Und die LKH hat immer schon nur eine Sparte angeboten, nämlich Krankenversicherung. Ja, es gab mal eine Schwestergesellschaft, die Landeslebenshilfe, die hat dann auch betriebliche Altersvorsorge gemacht. Aber die LKH hat wirklich nur Krankenversicherung gemacht und plant auch weiterhin nur Krankenversicherung zu machen. Und dann kann man sich halt auf ein Kompetenzgebiet konzentrieren, auf ein Geschäftsmodell, auf eine Produktgattung. Und das ist auch eine Riesenstärke, weil man damit die Komplexität, die durch diese ganzen Themen reinkommt, deutlich besser beherrschen kann, als wenn man jetzt alle Sparten anbietet und alle Vertriebswege und wie auch immer, ist das schon deutlich handelbarer. Und deswegen glaube ich, werden solche Versicherer wie die LKH in den nächsten Jahren allgemein an Bedeutung gewinnen, weil diese Komplexität für diese Riesenkonzerne, die spartenübergreifend unterwegs sind, wird einfach immer, immer größer. Und das ist auch eine der Stärken der LKH.
Möchtest du was ergänzen, Olli?
Keine Ergänzung.
Du guckst mich so erwartungsvoll.
Achso, nee, ich kann auch weitermachen.
Nee, bitte. Ich habe eine perfekte Überleitung, habe ich mir jetzt schon die ganze Zeit überlegt. Olli hat nämlich 100 Jahre angesprochen. Jan hat schon den Dornröschenschlaf angesprochen. Und ich glaube.
Kurz eingenickt.
Alles klar, okay.
Kurz den Dornröschenschlaf.
Morgen. Dornröschen hat, glaube ich, 100 Jahre geschlafen, oder? Oder wurde sie im 100. Jahr erweckt? Ich weiß nicht. Meine Tochter hat mir das vorgesungen und ich habe mich nicht, kann mich nicht dran erinnern.
Schon lange nicht mehr gelesen. Also gelesen schon, Dornröschen nicht mehr gelesen. Ne?
Gehen wir mal von aus, sie hätte 100 Jahre geschlafen. Im nächsten Jahr feiert ihr euer 100-jähriges Jubiläum. Ihr könnt jetzt sagen, Jan hat es gerade schon leider vorweggenommen, dass ihr nicht in den Lebenbereich einsteigen werdet, aber habt ihr irgendwas geplant, irgendwas Großes, was ihr bisher noch nicht verkündet habt, aber jetzt exklusiv bei Lachsblau, dem Versicherungspodcast von Profil und Pro Contra, erwähnen könnt?
Da würde ich natürlich meine Vorgesetzten.
Vom Grundsatz her ist jetzt nichts Weltbewegendes geplant. Also in der Branche passiert gerade ganz viel, deswegen bewusst das Wort gewählt gerade. Wir sind ja in diesem Transformationskurs, über den wir jetzt schon ganz, ganz viel geredet haben. Dieser Dornröschenschlaf hat halt dafür gesorgt, dass man in einigen Bereichen halt einfach wirklich anpacken muss. Und das sind eben Produkte, Technik, all die Sachen, die wir schon mehrfach angesprochen haben. Und der Hauptfokus im nächsten Jahr wird daran liegen, dass diese Themen weiterzuentwickeln, dafür zu sorgen, dass das Produktportfolio wirklich wieder komplettiert ist mit modernen, neuen Tarifen, die wirklich auch eine Geschichte zu erzählen haben und eine Daseinsberechtigung neben den Wettbewerbstarifen haben in allen Sparten. Viel sind wir vorangekommen, ein paar Sachen fehlen noch. Wir werden auch in ungefähr 8 Wochen wieder den nächsten Tarif schon rausbringen. Nächstes Jahr werden wir weitere Tarife rausbringen. Also da werden wir nicht müde, das Angebotsportfolio zu komplettieren. Wir werden ganz viel mehr Services nächstes Jahr bieten können, weil wir natürlich dann jetzt auch immer mehr Zeit gewinnen im Alltag, uns dann eben auch um vertriebsunterstützende Themen und so weiter zu kümmern. Also insofern, solche Sachen werden wir weiter hochfahren und da wird man nächstes Jahr noch sehr, sehr viel mehr von uns lesen, hören und spüren. Es gibt jetzt nichts, was man jetzt wirklich sagen muss, dass da irgendwie nochmal der große Big Bang oder sowas kommt oder dass sich irgendwas Fundamentales bei der LKH verändert. Das ist derzeit nicht angedacht.
Dann blicken wir vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen weiter in die Zukunft, nicht nur ins Jahr 2026, sondern lassen wir uns einfach mal 10 Jahre sagen. Welche Ziele habt ihr euch für diesen Zeitraum gesetzt? Also wann könnt ihr sagen, das ist ein Erfolg? Und vielleicht auch noch angesichts der derzeitigen Fusionswelle, gibt es die LKH da noch als eigenständigen Versicherer oder seid ihr dann schon längst mit der, weiß ich nicht, Ergo zusammengegangen?
Oh. Ich glaube, die Überschrift ist Wachstum. Wir haben uns wirklich sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt, sei es im Mitarbeiteranbau, im Vertriebsausbau, im Wachstum der Vertriebspartner, im Wachstum der Sparten. Es gibt durchaus noch das ein oder andere Geschäftsgebiet in der Krankenversicherung, was wir heute noch nicht im Portfolio haben. Und die nächsten 10 Jahre sind ganz, ganz sicher unter der großen, großen Überschrift Wachstum. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, auch wenn man jetzt in das Privatleben guckt, wenn man investiert, macht man das ja nicht irgendwie aus Luxus und Dollerei und weil man irgendwie Spaß daran hat, auch. Aber die Idee hinter einem Investment ist ja schon auch, irgendwann mal den Return einzufahren. Und Jan hat es gerade gesagt, wir investieren sehr, sehr, sehr viel und natürlich ist auch ein Business Case dahinter. Und Prio 1 ist natürlich das Wachstum, den Business Case in den nächsten Jahren, in den nächsten 10 Jahren dann auch zu erfüllen.
Ja, genau. Das ist das, was ich vorhin ja auch schon mal angesprochen hatte. Also die LKH hat vor 2, 2,5 Jahren eine Entscheidung treffen müssen, ne? Weil man einfach gesehen hat, Bestand geht zurück, dann Dornröschen Schlaf. Und dann war halt die Frage, ne? Wecken wir Dornröschen jetzt auf und bringen ihr das schnelle Laufen wieder bei oder lassen wir sie schlafen oder wird das Bett woanders drin transportiert und dann darf sie woanders weiter schlafen. Und die Entscheidung ist halt getroffen worden, dass man gesagt hat, nein, man hat diese solide Basis geschaffen in den letzten Jahrzehnten. Man hat viel Kapital aufgebaut, man hat an der einen oder anderen Ecke vielleicht auch ein bisschen zu viel gespart oder mehr gespart als andere Wettbewerber. Und das sorgt halt gerade genau für dieses Transformationsprogramm, was wir hier haben, wo wir eben einmal alles neu machen. Und das Ziel ist halt, dass wir damit wieder so viel Wachstum, Neugeschäft generieren, neue Kunden gewinnen, dass der Bestand einfach stabil bleibt, ein Stück weit verjüngt wird und das Ganze zahlt auf eine Strategie ein, nämlich die Unabhängigkeit dauerhaft zu erhalten und nicht irgendwann in den Zugzwang zu kommen, über solche Dinge nachdenken zu müssen. Insofern, das ist halt ein ganz klares Bekenntnis, dass wir alle hier glauben, dass die LKH einfach wirklich einen viel, viel größeren Stellenwert in dieser Branche verdient hat, als das in den letzten Jahren der Fall war. Da arbeiten wir jeden Tag dran. Und da unter dieser Überschrift ist alles drunter zu subsumieren. So, und auf der anderen Seite, du sprichst es ja an, 10 Jahre, was heutzutage in einem Jahr passiert, ist schon verrückt. Mit künstlicher Intelligenz und so weiter, was da alles noch passiert in den nächsten Jahren, da wird ja die Veränderungsgeschwindigkeit exponentiell steigen. Also ich wüsste gar nicht, was ich in einem Gespräch beantworten würde. Wo siehst du dich in 10 Jahren oder ähnliches? Weil das ist so ein langer Zeitraum mit dieser unfassbar großen Veränderungsgeschwindigkeit, die gerade auf einem im Privatleben einprasselt, im Berufsleben, in der Branche, im Wettbewerb. Also insofern, in 10 Jahren kann die Welt schon ganz anders aussehen. Aber das macht es eben auch so spannend.
Was wir aber in 10 Jahren auf jeden Fall noch machen werden, ist der Lachs-Blau-Podcast. Und zum Lachs-Blau-Podcast, gute Überleitung, gehören immer 3 Halbsätze, die unsere Gäste zum Schluss bitte beantworten dürfen. Wer den Start macht, sei euch überlassen.
Kommt auf die Sätze an.
ich warte mit deiner Antwort, Olli, glaube ich, kenne ich sogar schon, bei dir bin ich gespannt. Ich sammle leidenschaftlich gern.
Kann man die Frage weitergeben?
Nein, doch.
Ich sammle leidenschaftlich gern alte Uhren.
Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay.
Ein Insider hat was anderes verraten.
Richtig. Davon gibt es unzählige Stück in deinem Bestand wohl.
Unzählige nicht, aber es gibt durchaus ein paar. Ja.
Okay.
Er will es nicht verraten, nee, aber wir lassen es mal genauso stehen. Es war eine Anspielung auf deinen Keller.
Ja, wenn man gerne isst, dann gehört in aller Regel auch ein Trinken dazu. Und ich bin
Cola-Sammler, sag's doch einfach.
Ich bin Cola. Ich bin Cola-Sammler. Cola-Zero-Sammler, ja.
Wir laden euch gerne ein, wenn wir den nächsten Podcast bei Olli im Keller machen, dann richtig, sitzen wir zwischen 3000 Flaschen Rotwein. Ohne ihn jetzt.
Millionen von Flaschen, ja.
Du hattest Zeit, dich vorzubereiten. Was sammelst du leidenschaftlich gern?
Ich war nicht auf die Frage vorbereitet und ich müsste jetzt ganz langweilig sagen, dass ich eigentlich gar nichts sammle.
Geht mir genauso.
Also so keine Leidenschaft, wo ich irgendwie am Wochenende sitze und mir überlege, wie kriege ich jetzt noch das 1027. von den 1100 Sachen, die ich eigentlich immer mal haben will. Insofern.
Vermisst du es, dass du nichts hast? Weil es macht ja Spaß. Also ich weiß nicht, was du sammelst eigentlich.
Ich sammle gar nichts.
Du sammelst auch nichts? Okay.
Nee, Momente mit dir.
Ja, das wäre jetzt auch eine schöne Antwort. Ich sammle Erfahrung.
Gänsehaut, wirklich. Das Gänsehaut.
Oh, das ist auch was Schönes. Nee, aber wie gesagt, also ich hab keine Sammelleidenschaft. Ich gucke meinem siebenjährigen Sohn dabei zu, wie er Pokémon-Karten sammelt.
Die gibt's noch.
Die gibt's wieder, krass, scheinbar.
Richtig, ja, groß gerade.
Ja?
Ja. Werden also Unsummen für gezahlt.
Oh, ja, ein hartes Schicksal an dich.
Ja.
Teures Hobby.
Ja, aber wie gesagt, das löst in mir auch jetzt nicht irgendwie was aus, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich auch noch was sammeln.
Dann möchte ich mit dem nächsten Halbsatz unbedingt was bei dir auslösen und ich weiß, dass ich es tun werde, denn du darfst den Halbsatz beenden. Mein Traumauto ist.
Oh. Also ich bin so ein Auto-Fanatiker. Insofern müsste ich jetzt wahrscheinlich viele Sachen aufzählen.
Das war die Überschrift bei jedem Insider, den wir gefragt haben.
Okay. Mein Traumauto ist ein Porsche 356 Speedster.
Kannst du jetzt was dazu sagen?
Das ist ein sehr, sehr alter Porsche 50er, 60er Jahre, der nur so eine kleine Haube oben drüber hat. So ein ganz, ganz altes Porsche Cabrio.
Das war das James Dean Auto, oder?
Ja, unter anderem James Dean ist darin fotografiert worden. Ah, okay. Das ist so rund, das, ja, sieht so ein bisschen, okay, das sieht so ein bisschen so aus wie ein cooler Käfer.
Mhm.
Und
mit Flügeltüren?
Nee, das ist so. Das gab es nur bei Mercedes, ja, hier, diesen Mercedes 300 SL oder sowas. Also das
Profi. Absolut. Profi.
Ja, das hier, das. Wieso, da trauen wir uns doch so ein 2 Millionen Euro Auto sein. Wieso willst du da so einen kleinen alten Porsche haben? Nein, aber das ist einfach, Porsche ist was ich sehr, sehr gerne mag und das ist eines der Traumautos.
Olli, dein Traumauto ist?
Ein Käfer.
Kommt jetzt ein bisschen überraschend. Ein Käfer?
Ja.
Ist jetzt, okay. Warum?
Ich liebe dieses Auto. Und ich habe keinen. Aber ich erwische mich immer wieder, wenn einer an mir vorbeifährt, dass ich wie so ein kleines Kind dort sitze und gucke und diesem knatternden alten Auto irgendwie nachgucke. Ja, einer der ersten, also es gab ja hier diese Vorversion Uvali oder wie die auch heißen und eine Version danach, sind meistens so in den Anfang der 70er, das und Coupé, kein Cabrio, Coupé.
Okay. Ja. Jetzt gehe ich davon aus, dass dir Jan durchaus Geld für deine Arbeit gibt. Das heißt, ich könnte vermuten, dass du dir eventuell einen Käfer leisten könntest. Ist die Sehnsucht größer oder warum hast du noch keinen?
Die Vernunft?
Okay, verstanden.
Die Vernunft, Zeit und ich glaube, hier am Tisch arbeiten alle relativ viel. Und wenn man dann ja, drei von vier relativ viel. Und Tag hat halt auch einfach wirklich nur 24 Stunden. Und wenn man dann irgendwie noch ein paar andere Hobbys hat, dann die Wünsche sind groß, aber die Zeit ist knapp.
Und Oliver ist gebürtiger Schwabe.
Ja. Oh, jetzt okay, alles klar.
Man hört es nicht mehr. Okay. Aber stimmt, das erklärt natürlich vieles.
Ja. Tiefenpsychologisch kann das auch noch ein Grund sein. Ja.
Hat man wirklich überhaupt nicht.
Ich habe lange in Hamburg gewohnt, habe lange in Hannover gewohnt und dann gewöhnt man sich das ab, wenn man sonst einfach nichts mehr zu essen bekommt.
Ist in Berlin ähnlich, das stimmt.
Mittlerweile bereue ich es fast ein bisschen. Also wenn ich jetzt so in der alten Heimat zurück bin und so, dann ist es echt schön, den Dialekt wieder zu hören. Bei mir kommt das dann so nach 2-3 Bier so langsam wieder raus. Ja.
Was nach 2-3 Bier auch rauskommt, auf jeden Fall. Nee, warte mal ganz kurz, die mache ich jetzt nicht. Nee. Wir haben gestern 2-3 Bier getrunken, das habe ich ja schon erwähnt, in Lüneburg, in dieser wunderbaren Brauerei. Jetzt bitte für euch den folgenden letzten Satz. Lüneburg sollte jeder besuchen, weil
es eine unfassbar schöne Stadt ist.
Das war meine Antwort.
Du kannst ja noch kurz eine überlegen. Nein, Lüneburg ist eine unfassbar schöne Stadt. Jeder, der schon mal hier war, ihr wart gestern auch in der Stadt, könnt es bestätigen. Es ist eine ganz, ganz alte Universitätsstadt, autofreie Innenstadt mit Kopfsteinpflaster, alte Fachwerkhäuser. Lüneburg hat irgendwie so 80.000 Einwohner, 12.000 davon sind Studenten, weil wir eine riesengroße Universität haben mit der Leuphana-Universität. Das sorgt dafür, dass abends immer Leben auf der Straße ist und im Hochsommer abends durch Lüneburg zu gehen, ist wirklich ein Erlebnis wert. Plus einen der schönsten Weihnachtsmärkte, die ich hier gesehen habe, die wirklich mit Nürnberg und Co. mithalten kann. Und ja, und natürlich, weil die LKH hier sitzt. Ne? Also, ich meine, die Antwort, die wusstet ihr jetzt vorher schon. Ne? Also,
danke, dass Sie zum Schluss erst.
Ja, das ist, muss ein bisschen Werbung muss ja auch sein.
Okay, er hat jetzt alle Antworten eigentlich vorweggenommen. Du musst kreativ sein.
Er hat natürlich recht. Was ich wirklich empfehlen kann, ist die Heide. Man glaubt ja wirklich so, diese Lüneburger Heide, das ist sowas ab 60 plus, ne? Und packt man sich dann sein E-Bike ein und radelt durch die Heide. Die Landschaft ist wirklich gigantisch hier und was wirklich verrückt ist, wenn man das erste Mal nach Lüneburg kommt, gerade wenn man aus dem Süden hierher fährt, man fährt gefühlt 100 Kilometer durch den Wald, also wirklich Märchenwald. Mhm. Wenn die Sonne dann von oben durch das Laub scheint, das ist wirklich gigantisch, viel Moos zu sehen und dann kommst du plötzlich in diesem kleinen Städtchen an mit schon fast mediterranem Flair. Es ist wirklich schön.
Und überleg dir diese Fahrt mit einem Käfer. So, mit diesem schönen Gefühl muss ich leider schon, weil mir hier von allen Seiten gewunken wird, dass wir langsam aber sicher die Zeit durchbrechen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange es gedauert hat, denn es war ein tolles, kurzweiliges, schönes, spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank an dich, lieber Martin. Vielen Dank an die ganze Redaktion, an die Maske, an die Technik, an alle, die uns bis zum Schluss zugeschaut und zugehört haben. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr schön.
Ja, und danke euch.
Danke, dass wir hier sein durften.
Hat Spaß gemacht.
Schön, dass wir bei euch sein durften.
Okay, wir streiten uns bis zum Schluss.
Alles gut.
Dann bis zum nächsten Donnerstag. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Lachs Blau, der Versicherungspodcast. Lachs Blau.